Hallo und herzlich willkommen. Fabrik der Zukunft. Der Podcast für Inspiration aus Produktion und Logistik. Mit cleveren Konzepten und smarten Technologien für deine Fabrik. Mein Name ist Tobias Herwig. Schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, die Fabriken von heute nach vorne zu bringen. Heute reden wir über die Automatisierung in der Produktionslogistik. Wir schauen uns ganz konkret den Prozess der Sequenzierung und des Transportes von Scheiben in der Automobilindustrie an. Wir reden dabei über ein Konzept, nämlich das heißt Roboter zur Ware. Das heißt, wir haben den AMR in Kombination mit einem Cobot und einem Sequenzierungsladungsträger aus Holz, also verschiedene Innovationen kombiniert in einem Use Case. Und diesen Use Case schauen wir uns heute genau an. Er wurde bei VW umgesetzt mit zwei jungen Mitarbeitern, die selbst auch die Integration übernommen haben. Und das macht das Ganze nochmal umso spannender. Über all diese Themen rede ich mit Dr. Dirk Thieme. Er ist CTO und CDO bei der gläsernen Manufaktur von Volkswagen in Dresden und ist unter anderem auch Management Board Member bei der IDTA, also der Industrial Digital Twin Association. Und davor war er viele Jahre bei VW, unter anderem im Bereich IoT tätig. Hallo Dirk, willkommen im Podcast.
Hallo Tobias, danke, dass ich dabei sein kann.
Das freut mich auch sehr, weil ihr habt wirklich richtig gute Sachen. Ich habe es mir live angeschaut, auch auf der Automatica habt ihr das dieses Jahr live präsentiert. Ich möchte zum Start mal so ein bisschen dahinter gucken. Was war die Motivation? Warum seid ihr die Themen angegangen? Nehmt uns da mal mit rein. Was war die Motivation, gerade in der Logistik das Thema Automatisierung anzugehen?
Die Automatisierung ist ein Themenfeld, was uns allgemein ja auch bei Volkswagen beschäftigt, jetzt auch in anderen Bereichen wie in der Montage. Aber die Logistik ist für mich so ein unterrepräsentierter Bereich, wo man, sagen wir, in der Vergangenheit viele Konzepte umgesetzt hat, um Logistikkosten zu sparen. Also die Klassiker sind ja Just-in-Time, Just-in-Sequence oder auch Outsourcing, und Studien auch in 2019 haben eigentlich ja schon belegt, dass das Potenzial in der Logistik bei ja bis zu 80% liegt, zu automatisieren. Und da sprechen wir jetzt nicht nur von den eigentlichen Transporten jetzt von Teilen innerhalb der Logistik, sondern tatsächlich auch ums Handling. Und um das mal aufzugreifen und auch zu zeigen, dass heute die Technologien da sind und dass vor allen Dingen auch Automatisierung nachhaltig sein kann, haben wir uns bei diesem Prozess vorgenommen, um erstmal zu zeigen, was in der Technologie, die am Markt verfügbar ist, in der Kombination und welche Rahmenbedingungen erfüllt sein müssen, welches Potenzial damit eben entsprechend auch in dem Bereich gehoben werden kann und dass das eben nicht nur eine Einschätzung ist, sondern auch real umgesetzt werden kann.
Sehr gut, ja. Du hast vollkommen recht, ne? Wenn man über Automatisierung in der Logistik redet, dann redet man vielleicht über Fördertechnik und aktuell jetzt auch schon seit ein paar Jahren dann viel über fahrlose Transportsysteme, AMRs. Aber da hört man dann meistens auf. Du hast gesagt, da gab es jetzt auch Studien dazu. Also was ist so ein Automatisierungsgrad, wo du sagst, das ist realistisch, und wo ist so ein Automatisierungsgrad, wo man gerade steht in der Automobilindustrie?
Das ist schwer einzuschätzen tatsächlich, weil wir halt doch sehr viele auch Prozesse im Outsourcing oder auch bei Dienstleistern haben. Also von daher, ich glaube, dass der Automatisierungsgrad aber jetzt mal, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, unter 10% liegt. Du hast erwähnt, es gibt natürlich automatisierte Hochregalleger oder eben auch die Fördertechnik mit den FTFen. Das ist schon da. Aber was das Materialhandling betrifft, gerade in Supermärkten, wo es ja um Kommissionier- und auch Sequenzierungstätigkeiten geht, da glaube ich, ist es tatsächlich noch unter 10% des Automatisierungs- oder Automatisierungsgrad.
Ja. Ja, das ist ja klassisch wirklich auch komplett manuell. Nehmen wir uns mal ein bisschen in den Prozess rein. Um was für einen Prozess geht es, den ihr da jetzt automatisiert habt? Und beschreib ihn erstmal, wie er war, als er noch nicht automatisiert wurde.
Also heute ist es, wir haben uns da auch herangetastet, so ein Stückchen weit. Wir haben also vor ja so über ein Jahr angefangen, uns grundsätzlich mit dem Thema Kombination aus mobilen Roboter, einem Roboterarm, der quasi dann genutzt werden kann, um Teilehandling erstmal grundsätzlich zu ermöglichen, haben wir erstmal ausprobiert über Machbarkeitsstudien und haben dann aber festgestellt, dass wir aus einem Kommissionieransatz, also Warenkörbe zu kommissionieren, gesagt haben, das ist zwar grundsätzlich möglich, aber wenn ich eben da keine 100% Automatisierungsgrad erreiche, macht dieser Prozess im Kommissionierumfeld erstmal keinen Sinn. Und aus dem Grund sind wir letztendlich dann auf den Sequenzierungsprozess gekommen, weil das eben immer gleiche Teile sind, weil das wiederholbare Tätigkeiten sind, auch einfache Tätigkeiten sind. Und vor allen Dingen sind die auch heute für die Mitarbeiter ja auch, was das die Ergonomie betrifft, jetzt auch nicht so, sagen wir mal, die besten Prozesse, die man da hat. Und deswegen haben wir gesagt, also lass uns eine Technologie raussuchen, einen einfachen Anwendungsfall, und der jetzt schon durch die Automatisierung auch eine Wirtschaftlichkeit bringt. Das ist erstmal auch für uns jetzt der Grund gewesen, warum wir uns für den Sequenzierungsprozess entschieden haben. Wie läuft er heute? Es ist klassisch, es gibt halt Picking-Aufträge, ne, zu den entsprechenden Scheiben. Da gibt es verschiedene Varianten auch von Scheiben. Wir haben uns erstmal die Türseitenscheiben ausgesucht. Also gibt es ja auch dann abgedunkelte, durchsichtige, grün eingefärbte, also verschiedene, auch mit gedämmtem Glas und so weiter. Deswegen haben wir uns den Prozess jetzt ausgesucht. Klassischerweise gibt es einen Picking-Auftrag für die Sequenz, für die Fahrzeugausstattung entsprechend. Die Mitarbeiter entnehmen das heute händisch aus einem, sag mal, Behälter, wo die Teile angestellt werden, hat dann in Stahlladungsträger sozusagen, wo dann die einzelnen Fächer gekennzeichnet sind, die Sequenz quasi abbilden, muss das dort einsortieren, entsprechend bestätigen, dass es entnommen hat, um dann eben diesen Sequenzbehälter mit 40 Scheiben zum Beispiel oder eben auch mit 48 Scheiben bereitstellen zu können. Das ist so der klassische Prozess heute.
Okay. Und die Scheiben stehen sortenrein bereit, werden dann quasi in der richtigen Reihenfolge dann im Sequenzladungsträger platziert. Und wie viele sortenreine Ladungsträger hat man da? Also wie viele verschiedene Scheibenarten?
Also ich glaube, wir haben jetzt, was wir jetzt betrachtet haben, sind in Summe so 10 verschiedene Varianten, die wir da haben. Und die müssen eben gehandelt werden. Und das ist halt so ein Klassiker, ne? Dass es, wie du schon sagst, sortenrein angestellt wird. Die sind unterschiedlich verpackt. Ne? Das ist auch nicht alles einheitlich verpackt und ja, und deswegen freut sich jeder OEM, wenn er das den Dienstleister überlassen kann, weil man natürlich, ja, also es ist keine Tätigkeit, die man gerne halt selber im Haus macht, weil sie eben auch ergonomisch einfach schwierig ist, ne, auf die Dauer, genau.
Okay, gut. Also man kann sich das, glaube ich, schon ganz gut vorstellen. Du hast auch schon gesagt, so ein Nachteil ist, unergonomisch ist relativ stupide Tätigkeit. Gab es noch andere Nachteile, die in dem Prozess lagen?
Also wir haben natürlich auch geschaut, für uns ist natürlich Kostendruck ja auch ein Thema und zu sagen, wie können wir in der Logistik letztendlich Kosten einsparen. Und das Automatisierungspotenzial hat ja dann auch den Vorteil, dass ich gegenüber manuellen Tätigkeiten und den klassischen, sagen wir so, Abrechnungskonzepten, Sequenz pro Fahrzeug zum Beispiel, eben Vorteile habe. Oder das war eben auch der Grund zu schauen, bin ich wirtschaftlicher, kann ich vor allen Dingen auch die, sagen wir, die Leistungsfähigkeit dessen, was ein Mitarbeiter, die leistet ja trotzdem sehr viel, das ist auch eine wichtige und wertvolle Tätigkeit. Das muss ja auch in der Qualität und auch in der entsprechenden Zeit auch bereitgestellt werden. Ob das überhaupt mit einer Robotik in der Geschwindigkeit, Prozessgeschwindigkeit, die man halt erreichen muss, also wir sprechen hier von 12 Sekunden pro Scheibe, die zu handeln sind, ob man das entsprechend auch gleich schnell mit einem Roboter lösen kann, wie das eben Mitarbeiter macht. Ne? Das ist so die Challenge gewesen.
Genau. Okay, ja, spannende Frage. Kannst du dann nachher am Ende beantworten, ob ihr es hingekriegt habt? Aber klar ist, so mal als simpler Nachteil, das ist, was man nicht unterschätzen darf in Summe bei der Sequenzierung, dass es halt enorm aufwendig ist und damit auch hohe Kosten verursacht. Ja. Ist natürlich dann schön an der Montagelinie, wenn alles schön bereitgestellt wird, aber was im Hintergrund alles passieren muss, das vergisst man da schnell. Jetzt lass uns mehr über das Automatisierungsprojekt selber reden. Was war für euch der Startpunkt? Du hast es gerade schon ein bisschen beschrieben. Ihr seid in der Tat von der Technologie gekommen und habt überlegt, wo kann man die gut nutzen? Habt dann gedacht, Sequenzierung, gibt es einige Nachteile, das würde gut passen und wie seid ihr denn losgelegt?
Also wir haben tatsächlich, wie ich schon erwähnt hatte, längere Zeit uns das Thema mal vorgenommen, haben gesagt, was gibt es eben heute an Technologien, haben Technologie-Scouting gemacht, sind mit dem ersten, sagen wir, Technologiepartner nicht wirklich gut weitergekommen, haben dann das Ganze nochmal neu aufgesetzt, sind hier im klassischen Weg über eine Art Scouting quasi anonym an den Markt gegangen, über einen der Digital-Hubs, die durch den Bund auch in Dresden aufgebaut worden sind für die Produktion und Logistik und haben dort letztendlich erstmal ein Technologie-Scouting gemacht. Und über das Technologie-Scouting und die Machbarkeitsstudien sind wir an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, ja, die Technologie hat, also technologisch ist eigentlich oder ist alles vorhanden, was man braucht, um diesen Prozess erstmal grundsätzlich zu automatisieren. Und dann haben wir aber eben noch weitergedacht, haben gesagt, das geht ja nicht nur um den reinen Prozess selbst, sondern wie können wir auch das Thema Nachhaltigkeit quasi mit reinbringen und haben eben dann, weil wir auch erste Erfahrungen eben mit Nachhaltigkeitsprojekten und auch mit Ladungsträgern, die eben aus Holzleichtbauwerkstoffen bestehen, bei uns im Haus gesammelt haben, gesagt, das können wir wunderbar mit kombinieren und schauen mal, wie das dann in der Kombination, also reine Technologie, Robotik, also die Roboterarme, die AMRs, die Greifsysteme, die man braucht, die Sensorik, die Kamerasysteme, wie man das letztendlich mit Holzladungsträgern entsprechend verknüpfen kann. Und wir mussten das auch machen, weil wir haben relativ schnell festgestellt, dass viele Stahl, was man ja heute so auch in Behältern so rumfährt, also es wäre mit einem AMR gar nicht möglich gewesen, also einen mobilen Prozess aufzusetzen, um dieses Prozess oder dieses sagen, Prinzip Roboter zu war überhaupt umzusetzen. Also wir brauchten eine Gewichtsreduzierung. Greift man in der Regel mal leicht schnell mal zu Aluminium, ne? Das ist dann immer so der schnelle Weg. Aber wir haben gesagt, nee, komm, das Thema Holz ist viel nachhaltiger und wir versuchen das gemeinsam miteinander zu verbinden.
Ja, stark. Finde ich super. Also erstmal finde ich super, dass ihr festgestellt habt, es ist alles quasi verfügbar. Also ihr habt jetzt nicht irgendwie Hardware neu entwickelt, sondern ihr habt im Prinzip geguckt, was gibt es an Innovationen, was können wir entsprechend kombinieren, wie können wir das für uns und für diesen Anwendungsfall nutzen.
Exakt.
Was ich auch super finde, ist, dass ihr dann auch das Thema Nachhaltigkeit noch mit reingebracht habt, also nicht nur die Automatisierung selber. Kannst du jetzt beschreiben, was für Komponenten ihr habt? Du hast jetzt gesagt, es gibt dieses Holzsegmentgestell. Was habt ihr dann jetzt noch alles in der Automatisierung? Was für Komponenten?
Also wir haben ein AMR von der Firma Gessmann. Das ist ein sogenannter Gessbot, ist die Bezeichnung bei Gessmann selbst, der eben die entsprechende Tragelast mit hat, der auch die Batteriekapazität mitbringt, der auch die VDA50-Kompatibilität mitbringt. Das war für uns nochmal recht wichtig.
VDA50-50 dann, ja genau.
Dass wir eben auch gleich das System in bestehende Flottenmanagementsysteme mit integrieren können. Dann gibt es den in Roboterarm, und das Schöne ist, bei dem Scouting sind wir auf Gessmann als Firma gestoßen, als kleine Firma oder Mittelständler in Baden-Württemberg, der für sich selbst das Thema der Automatisierung der Logistik für sich als Notwendigkeit erkannt hat und der eben gleichzeitig auch diese Kombination mit dem Roboterarm halt anbietet. Ne? Und das ist ein taiwanesischer Hersteller mit Techmann, und das war quasi die Ausgangssituation. Und dann sind wir halt noch über die Greifmittelsuche gegangen, haben gesagt, wir brauchen ein Greifmittel, was sehr schmal ist, weil wir halt aus engen Bereichen bzw. in engen Bereichen ablegen müssen, und haben uns dann mit der Firma Schmalz, letztendlich haben wir einen Vakuumflächensauger gefunden, der genau diese Anforderung mitbringt, auch die nötige, sag mal, Kraft aufbringt, um die Scheibe sicher eben und auch schnell bewegen zu können. Das war quasi der Technologiepartner, was das Greifmittel betrifft. Und am Ende war Ligenium für uns die Firma, mit der wir auch schon in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben. Ein kleines, oder sagen wir, ein Startup aus Chemnitz, was eben das Thema Holzladungsträger dann noch mit reingebracht hat. Und das sind im Prinzip die Schlüsselkomponenten, die wir da verwenden, die am Markt eben existieren und vorhanden sind.
Ja, das heißt, AMR und Cobot war schon kombiniert. Da musstet ihr quasi auch nichts neu machen.
Da mussten wir nichts neu machen, genau.
Der Vakuumgreifer ist dann auch von der Stange gewesen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, ist von der Stange.
Und genau. Das Holzsegmentgestell ist, sage ich mal, wahrscheinlich so eine Art Baukastensystem, aber ist dann schon speziell für euch designt worden.
Also wir haben jetzt natürlich den Ladungsträger. Wir haben verschiedene Ladungsträger schon auch aus Holz, aber für das Bauteil jetzt noch nicht. Aber der war innerhalb von nicht mal 7 Werktagen war der konstruiert und hergestellt. Also das war jetzt für Ligenium keine Herausforderung, uns diesen Ladungsträger zu bauen, weil sie einfach uns kennen und auch diesen Standard-Unterfahrwagen, den wir verwenden, halt kennen. Und damit war das relativ einfach und schnell umsetzbar, das Ganze.
Ja, aber es ist ja auch normal, dass man ja auch die Ladungsträger entsprechend an die Produkte und Use Cases anpasst. Was die Bereitstellung der Scheiben anbelangt, da habt ihr nichts verändert. Da habt ihr quasi weiterhin die Gestelle genutzt, die auch für den manuellen Prozess genutzt wurden?
Exakt.
Okay.
Genau. Also es sind die gleichen, sagen wir, Ladungsträger und Verpackungs-, oder sagen wir auch mit den Verpackungsvorschriften, wie sie heute angestellt werden, nutzt wir quasi genauso, wie das eben bei dem Logistikdienstleister heute verwendet werden.
Okay.
Was wir aber noch zusätzlich gemacht haben, waren noch zwei Ideen, weil wir gesagt haben, wir brauchen ja irgendwie auch eine Verbindung zwischen dem AMR und dem Roboter und dem Ladungsträger selbst, müssen wir irgendwie koppeln, und haben dann auch ein relativ einfaches Prinzip, ein mechanisches Prinzip für uns überlegt, haben gesagt, am Ende brauchen wir ja einfach nur eine Kupplung, die sicher den Ladungsträger aufnimmt und über die wir auch mit einem einfachen mechanischen, sagen wir, Ansatz dann auch wieder das Ganze abkoppeln können, sodass diese Integration in die eigentlichen Logistikprozesse, also von dem Übergabe Bahnhof in die Linie rein und von der Übernahme des leeren Behälters wieder in die Logistik rein, da anschlussfähig letztendlich sind. Das war der eine Teil, das nicht kompliziert zu machen technisch. Haben es auch ein bisschen an dem Karakuri-Ansatz orientiert. Und das zweite war eben auch nochmal zu schauen, wie kann ich den auch Teile noch in der Bewegung handeln, um einfach Prozesszeit, also parallele Zeit zu nutzen und nicht immer Stop and Go zu haben und warten zu müssen, bis ich mich im Raum orientiert habe, das gegriffen und abgelegt habe, sondern wenn die letzte Scheibe entnommen wird, zum nächsten Behälter gefahren wird, wird eben die letzte Scheibe auch schon während der Fahrt in den Behälter abgelegt, sodass ich dann an dem neuen, sagen wir, Entnahmebehälter gleich wieder den eigentlichen Sequenzierungsprozess starten kann. Das waren so zwei Ideen, die wir da noch als sozusagen Anwendungsfall mit reingebracht haben.
Ja, ist ja super, um auch die Prozesszeit am Ende zu optimieren. Was vielleicht ganz gut wäre, dass du einfach mal diesen Prozess beschreibst, wie er jetzt automatisiert abläuft. Dann kann man sich das auch nochmal vorstellen mit den An- und Abkoppeln und auch mit der Bewegung. Also ich nehme mal an, der Sequenzverladungssteger steht irgendwo leer bereit. Und dann kommt das AMR mit dem Cobot oben drauf.
Genau, so ist das. Das hat also der AMR hat quasi diese Anhängekupplung quasi ist damit mit montiert. Auf Anfrage fährt er quasi los an die Übergabestelle oder Übernahmestelle für das leere Gestell, misst quasi den Behälter kurz ein, dass er weiß, wie der im Abstand zu seinem zu sich halt steht, dass er da im Prinzip schon mal diesen ersten Vermessungspunkt hat, fährt zum ersten sozusagen Gestell, wo die Scheiben stehen, vermisst dort nochmal den zweiten Punkt und fängt dann quasi an, die Scheiben eben zu entnehmen und in der Reihenfolge, wie sie im Wälder abgelegt werden müssen, dort erstmal einzusortieren.
Okay, aber da war es jetzt ein bisschen schnell. Das Ankoppeln funktioniert dann, da hast du gerade gesagt, über so eine einfache Automatisierung in Anführungszeichen. Kannst du das kurz beschreiben, wie das Ankoppeln funktioniert?
Es ist am Ende wie so eine Türklinke, ne? Wenn ich die, also dieses Prinzip, ich habe quasi so eine mechanische Klappe, so ein bewegliches Teil, was da anfährt und dann schnappt das quasi, also dann rastet das ein wie bei einer Türklinke, ne, ins Schloss. Und dann sitzt der Wagen fest quasi an, kann gezogen werden und beim sozusagen Entkoppeln nutzen wir gleichzeitig den Roboter mit dem Flächengreifer, um quasi wie eine Türklinke wieder die zu benutzen und dann geht quasi die Türe wieder auf und dann kann er wieder abkoppeln. Also ein ganz einfaches mechanisches Prinzip. Ja.
Also das heißt, beim Ankoppeln fährt er einfach dran und durch das richtig positionierte Dranfahren verriegelt sich das automatisch und nachher missbraucht man in Anführungszeichen den Greifer, um dann wieder die Klinke aufzumachen und dann wegzufahren und wieder loszulassen. Ne?
Also er fährt da gegen kleinen Widerstand, das ist, ne, also muss er ein bisschen anschieben, sodass es dann einrastet, ne, dann zack, und dann beim Abkurbeln braucht er nur von hinten ganz leicht drauf zu drücken und dann geht das letztendlich wieder auf. Und das ist das Türklingenprinzip, was wir da verwendet haben für diesen Fall. Ja.
Okay, und dann fährt der AMR mit dem Cobot, zieht quasi das Gestell mit sich mit und nimmt dann jeweils pro Ladungsträger, also die bereitgestellten Ladungsträger, dann die Scheiben, sortiert die entsprechend richtig ein.
Also wir haben auch gesagt, wir wollen genau diesen Prozess, wo eben ein Mitarbeiter heute einen Wagen mit einer Ameise oder irgendwas aufnimmt, ne, und dann quasi hinter sich herzieht und von Station zu Station läuft, das wollen wir halt genau so automatisieren, dass eben niemand mehr in dem Prozess irgendwie den Wagen anhängen, abhängen muss, irgendwas da letztendlich noch tun muss, sondern dass wir wirklich einen End-to-End-Prozess haben, der eben durchgängig automatisiert ist und das möglichst mit einfachen, robusten Sammellösungsansätzen.
Gut. Und wohin wird dann das Sequenzgestell gebracht? Also wird es dann gleich an Ort der Montage gebracht oder wie weit geht ihr da?
Also wir haben jetzt in dem jetzigen Stand haben wir eine Simulation gemacht quasi, wo wir gesagt haben, von den jeweiligen Endpunkten oder Startpunkten eben immer diesen Prozess erstmal in den Grenzen erstmal zu fahren. Und jetzt im nächsten Schritt wollen wir das natürlich auch in den CI-Prozess integrieren. Aber zum jetzigen Zeitpunkt haben wir gesagt, wir brauchen erstmal überhaupt den Automatisierungsprozess, dass das funktioniert. Und das ist das, was wir eben auch jetzt erstmal gezeigt haben, wenn man sich überlegt, wir haben an dem eigentlichen Projekt selbst in der Umsetzung jetzt mal 6 Wochen gearbeitet, also in Vorbereitung letztendlich auch der Automatiker, haben wir gesagt, wir gehen das Thema an und wenn wir es schaffen, sind wir also auch präsent mit dem Use Case und zeigen, dass es halt funktioniert. Ne? Genau.
Ja, über das Projektvorgehen lasst uns gleich noch ein bisschen genauer reden, weil ich finde es sehr, sehr spannend, dass ihr das so auch in der Form selbst gemacht habt. Aber jetzt haben wir ja den Prozess einmal uns angeschaut und du hattest ja vorhin auch schon gesagt, das will ich jetzt nicht unterschlagen, dass ja auch dann bei der letzten Scheibe eben der Roboterarm sich weiter bewegt, die Scheibe einsortiert wird, aber das AMR schon weiterfährt zum nächsten Ladungsträger. Also das will ich hier bewusst nochmal betonen, weil ich es auch sehr faszinierend fand, das so live zu sehen. Jetzt ist ja natürlich die spannende Frage, was bringt's, ja? Also ihr habt gezeigt, es funktioniert. Jetzt ist für mich die Frage, wie stabil läuft das Ganze? Wie sieht's aus mit der Zeit und was für andere Vorteile gibt's vielleicht auch noch?
Also die angesprochene Prozesszeit von 12 Sekunden, die haben wir tatsächlich eingehalten. Ne? Und das hat auch meine Kollegen jetzt hier in Dresden oder auch eben unsere Vorstände schon begeistert, als wir das in Chemnitz mal vorgestellt haben, das Projekt. Wie flüssig doch die Bewegung aussieht und dass man sich da durchaus auch visuell vorstellen kann, dass ein Roboter genauso schnell in der Lage ist, diese Teile zu handeln, wie das ein Mensch heute eigentlich tut. Ne? Also das hat schon beeindruckt, hat auch mich selber beeindruckt, ne, dass man diese Geschwindigkeit dahin bekommt und da fahren wir nicht mal auf 100%, ne, da sind wir noch bei 50-60% Geschwindigkeit. Also wenn wir das wollen, können wir wahrscheinlich den Prozess sogar noch schneller machen.
Also vom Roboterarm oder vom AMR?
Vom Roboterarm letztendlich. Ne? Weil das ist das Entscheidende. Die Positionierungen, den Abgleich immer, da wird man nicht viel optimieren können. Überlegen wir aber auch schon, ob man irgendwie mit Daten, die vorhanden sind, einfach Vorberechnungen macht, dass man praktisch nicht im Prozess diese Positionierungen und diese Abgleich seiner Position immer durchführen muss. Muss man mal überlegen, dass man gerade noch so, aber die Notwendigkeit ist vielleicht auch gar nicht da, weil das, was uns halt begeistert hat, ist, dass wir über diesen Holzladungsträger verschiedene, zusätzliche Potenziale erkannt haben, die uns helfen, auch in dem Prozess letztendlich ein bisschen Entspannung reinzubekommen, also was die Prozesszeiten betrifft. Allein, dass ich auf dem gleichen Raum bis zu 25% mehr Teile unterbringe, hilft mir natürlich auch natürlich den, also den Umlaufbestand erstmal zu reduzieren, aber auch letztendlich den Prozess für mich etwas, sagen wir, zu entkoppeln von den 12 Sekunden Taktzeit. Das war für uns halt ein wichtiger Kenntnis, dass diese Füllkraut-Optimierung uns auch da in den Bereichen zum Beispiel hilft. Aber wir haben auch die Notwendigkeit, hätte ich am Anfang ja schon gesagt, die Stahlladungsträger, die wir heute verwenden in der Zuführung von außen, die wiegen Leergewicht, haben die 400 Kilo. Und mit den Scheiben zusammen wiegen die 500 Kilogramm. Also allein dadurch, wenn wir durch die Ladungsträger aus Holz haben, wir eine 50-prozentige Gewichtsreduzierung, die uns erstmal die Automatisierung ermöglicht, die aber dann auch wieder mit allen Aspekten Füllgradoptimierung, Umlaufbestandsreduzierung eben auch in der Energiebilanz beim Scope 2, also das, was wir intern verbrauchen, uns nochmal bis zu 20% Vorteile bringt. Und allein, dass ich nicht mehr diese Stahlladungsträger mit den Teilen ins Werk fahren muss, habe ich ja eine 100% quasi Einsparung von CO2 und in Summe hat man mindestens 120% CO2, was man so nebenbei einfach mal mitnimmt. Und das ist also
einmal durch den Ladungsträger und dann durch die, sage ich mal, Energieeinsparung beim Transport.
Genau.
Ja, aber es ist auch verrückt, wenn du sagst, 100 Kilo Scheiben mit 400 Kilo Ladungsträger, ne, dann transportiert man die ganze Zeit den schweren Ladungsträger für ein Produkt oder Teile, die entsprechend viel leichter sind. Ne?
Und das ist grundsätzlich ja so ein Effekt, der uns dann auch, oder so eine Erkenntnis gewesen, wenn man da mal genau hinschaut, was dann auch heute in der Industrie, also nicht nur bei uns wahrscheinlich, eben auch dadurch an einfach nur Gewicht, also an Behältergewicht transportiert wird, um Teile zu transportieren. Da ist halt ein unheimliches Potenzial, wo ich glaube, dass man das eben genau mit solchen Konzepten eben noch zusätzlich nutzen kann. Und da ist dann Nachhaltigkeit nicht irgendwie eine zusätzliche Belastung, sondern aus meiner Sicht auch ein Wettbewerbsvorteil. Auf jeden Fall.
Okay, ja super. Finde ich toll, dass man so nebenbei solche Effekte auch noch mitnimmt. Also das heißt, die Zeit hat geklappt. Entsprechend, das Gewicht wurde 50% reduziert, entsprechende CO2-Einsparung. Ihr konntet es auch komplett automatisieren, das muss man ja auch nochmal sagen. Ne?
Also wir konnten es komplett automatisieren, ja.
Jetzt mit so einem Use Case, ist das dann ein Mitarbeiter, den man sich da einspart oder kann man das irgendwie umrechnen quasi in Ersparnisse dort auf der Ebene?
Also wir haben das jetzt mal im Prinzip auf die Sequenz pro Fahrzeug gerechnet und das Kosteneinsparpotenzial liegt da bei 50%. Also ich kann pro Sequenz pro Fahrzeug da 50% der Kosten sparen. Egal, ob ich das jetzt mit einem Mitarbeiter mache oder ob ich das über einen Logistikdienstleister letztendlich abwickle.
Ja, genau. Also, aber das ist ja auch richtig. Ich meine, man darf ja nicht unterschätzen, man hat ja auch Kosten durch die Automatisierung. Ne? Also,
ja, aber das haben wir schon gegengerechnet.
Ne? Ja, genau. Aber das ist ja super, wenn das am Ende dann trotzdem 50% Einsparung bedeutet. Das ist dann echt ein guter Wert bei gleicher Performance. Ne?
Bei gleicher Performance, ja.
Der Effekte mit Blick auf die Fläche oder ist das mit Blick auf die Fläche gleich oder vergleichbar oder vielleicht auch mehr Fläche, die ihr jetzt braucht?
Ich glaube, dass es, also mehr Fläche brauchen wir erstmal nicht, weil wir sagen, wir übernehmen jetzt den Stand so, wie die Logistikflächen heute sind. Da bleiben wir erstmal in den Grenzen, die uns da eben zur Verfügung stehen auf den Flächen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man, wenn man nochmal das Flächendesign noch zusätzlich mit reinbringt, und wir sprechen ja jetzt, du merkst schon, das klingt am Anfang so, das ist ein einfacher Use Case, ein bisschen Scheiben in irgendeinen Behälter stellen und an die Linie stellen, was dann aber sich aus der Diskussion so an zusätzlichen Potenzialen auf einmal so da ergibt, ne, welcher Wunderstrauß an Möglichkeiten da entsteht. Das ist schon gigantisch, wo man überall noch Optimierungen suchen und auch finden kann. Und Fläche ist halt noch ein Thema, das haben wir uns noch nicht angeschaut. Aber ich glaube, das ist auch bei den Flächenkonzepten auch noch eine Möglichkeit gibt, dann auch noch automatisierungsgerechter und auch mit weniger Flächen tatsächlich auskömmlich zu sein.
Ja, super. Viele Potenziale. Jetzt würde mich noch interessieren, wir haben viel über die Hardware geredet, viel über den Prozess geredet. Bevor wir jetzt über das Projekt Vorgehen nochmal reden, würde mich interessieren, wie sieht die IT-Technologie dahinter aus? Also, weil ich glaube, es ist auch klar, Automatisierung ohne Digitalisierung funktioniert nicht. Wie habt ihr das jetzt in dem Fall gelöst? Also Thema Programmierung und Anbindung an Drittsysteme.
Also die Anbindung an die Drittsysteme ist halt unser Ansatz, diese VDA 5050 Schnittstelle genau eben auch für diesen Prozess zu nutzen. Das heißt also, das Nachrichtenformat zieht ja auch die Übertragung von Picking-Informationen mit vor. So, und damit haben wir also keine zusätzliche neue Schnittstelle aufzubauen, IT-technisch, sondern nutzen Schnittstellen, die wir heute schon als Standardschnittstellen verwenden, um einfach noch genau für diesen Zweck auch den Teil des Nachrichtenformates jetzt mit zu aktivieren. Und damit lässt sich im Prinzip dann auch über die Schnittstelle so ein Gerät einfach in unsere Systemlandschaft integrieren. Und für die Robotik selbst kommt ja heute auch letztendlich den Betriebnahmesoftware mit dazu. Die ist relativ, sagen wir, einfach zu verstehen. Das ist so eine Art, man nennt das TM-Flow, also eine Art so Flugcreator, der dahinter steckt, das ist jetzt gar nicht so kompliziert gewesen, wie man sich das vielleicht jetzt vorstellt. Von daher ist es eben auch für die Systemintegration über diese VDA 5050 relativ einfach, dann auch so ein System eben in Bestandsumgebungen zu integrieren. Klar, das Ganze funktioniert natürlich auch mit einer entsprechenden Navigation. Ne? Das ist aber auch alles mit digitalen Karten ja heute, also alles Standardtechnologien, die du heute in den SAM-HEVs eben auch wiederfindest. Ne?
Klingt erstmal relativ unkompliziert, aber da würde ich jetzt gerne noch ein bisschen konkreter drauf eingehen, weil faktisch, ihr musstet den Roboter, also vor allem den Cobot, entsprechend ja auch programmieren. Und jetzt habe ich im Vorfeld mitbekommen, dass ihr die gesamte Integration selbst gemacht habt. Und das finde ich schon auch spannend, wenn man weiß, wie die Automobilkonzerne ticken. Ja, du hast es vorhin schon mit Blick auf die Logistik beschrieben, man lagert vieles aus. Und jetzt seid ihr den Weg gegangen, die Integration jetzt von dieser Technologie selbst zu machen. Was war da für euch der Haupttreiber?
Also ich glaube, das ist vor allem auch Geschwindigkeit. Ne? Das ist tatsächlich ein Thema, wenn man selber in der Lage ist, solche Technologien zu beherrschen. Und das Spannende ist ja für uns eher, wir haben ja durch unsere Ausbildungsprogramme auch wirklich sehr gut ausgebildete Mitarbeiter, auch junge Menschen, die von ihrer Berufsausbildung zu uns kommen und die letztendlich auf dem Stand der Technik auch ausgebildet werden. Die bringen die Affinität mit, die bringen die Offenheit natürlich mit, sich auch solchen Herausforderungen anzunehmen. Die arbeiten sich in die Themen schnell ein. Und das war eigentlich echt spannend. Ich habe zwei Kollegen von mir, die hatte ich nach Leingarten zu Gessmann geschickt. Die hatten eine zweiwöchige Einweisung bekommen. Und der, mit dem wir dann hier quasi in Fort dann das noch umgesetzt haben, mit dem dritten, das ist ein Fachinformatiker, da hat der eine Kollege gesagt, pass auf, ich zeige dir mal eine Stunde, wie das Ganze funktioniert. Und nach einer Stunde war das Thema für ihn erledigt. Also das zeigt auch, dass tatsächlich unsere Kollegen dort oder eben auch die jetzt betroffen waren, halt auch über die Fähigkeiten verfügen, schnell sich dieser Technologien, auch dieser Programmierung und das Verständnis auch mitbringen, wie man sowas quasi in Betrieb nimmt. Also das hat mich echt fasziniert.
Also das heißt aber, die drei Leute, die das jetzt gemacht haben, die haben sowas im Vorfeld nicht schon x-mal gemacht, sondern die haben zum ersten Mal so eine Roboterintegration gemacht. Okay.
Also die kannten natürlich so aus ihrer Ausbildung heraus das Thema Robotik, keine Frage, aber in dem konkreten Fall mit dem Roboter, mit dem Hersteller, mit der Technologie noch gar nicht. Das war wirklich Neuland für die.
Okay, ja. Und die waren noch sehr frisch aus ihrer Ausbildung, habe ich das jetzt auch richtig verstanden?
Ja. Okay. Die waren quasi, die sind zu mir gekommen nach ihrer Ausbildung und haben das quasi als erstes Projekt gekriegt.
Ach, das ist also sogar das erste Projekt, okay.
Genau.
Ja, finde ich ja verrückt, weil eine ganz große Frage, die ja da immer kommt, ist, ja, wie baue ich das Know-how auf? Ne? Und du hast jetzt ja beschrieben, klar, man muss ein bisschen investieren, ne? Aber in dem Fall 2 Wochen oder eine Woche Training, hattest du gesagt?
2 Wochen.
2 Wochen, ja, okay. Und dann hat es aber gereicht offensichtlich, um das dann zu machen.
Absolut. Und die sind zum Teil jetzt im Prozess mit den Technologien und was die können, weiter als letztendlich der Hersteller, der uns diese Technologie anbietet. Also das ist auch, ich muss auch dazu sagen, das eine ist natürlich jetzt das eigene Personal und die eigenen Mitarbeiter. Und das ist, glaube ich, auch ein Riesenvorteil, wenn man in der Lage ist, eben auch diese Technologien für sich schnell zu adaptieren, vorzubereiten und dann auch entsprechend umzusetzen, das Ganze. Und wir, ich glaube, also vom Prozess her hätten wir das, wenn wir das klassisch über einen Ausschreibungsprozess hätten laufen lassen, hätten wir in den 6 Wochen bis zur Messe nie diesen Anwendungsfall in der Geschwindigkeit umsetzen können. Und das ist für mich halt, war der Hauptgrund zu sagen, wir brauchen dieses, wir haben das Know-how und warum nutzen wir das nicht für uns selbst? Und ein Stückchen weit auch im Projekt selber mit umzusetzen, das Ganze.
Das ist, kann ich mir gut vorstellen. Jetzt klingt das ja alles sehr, sehr glatt und unkompliziert. Gibt es auch was, wo du sagen würdest, boah, das sollte man vielleicht beim nächsten Mal anders machen oder das haben wir jetzt draus gelernt aus dem Projekt?
Also ich hätte tatsächlich vielleicht am Anfang eher dieses offene Scouting machen sollen. Also da hat man uns relativ schnell auf so einen Projektpartner eingelassen. Das hätte ich wahrscheinlich anders gemacht. Natürlich hast du auch immer mal Höhen und Tiefen, das ist ja gar keine Frage. Und das ist aber auch ein Lernprozess. Für uns war entscheidend, dass wir eben auch mit den Technologiepartnern, sowohl mit Schmalz, mit Ligenium und auch mit Gessmann, die dann auch für uns die Verbindung zu Techmann natürlich in Deutschland erhalten, dass wir da auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Und jeder sieht natürlich in dem Projekt auch für sich immer einen Wertbeitrag und auch einen Vorteil darin, ne? Weil man A, die Technologien anwendet, aber auch auf Augenhöhe miteinander an so einem Projekt arbeitet und alle lernen davon. Also das Team hat sich letztendlich gemeinsam mit der Technologie und dem Anwendungsfall halt auch weiterentwickelt. Und das ist für mich viel entscheidender, dass man in solchen strategischen Partnerschaften in Co-Innovationen letztendlich arbeitet und erstmal das Ziel und den Erfolg in den Vordergrund stellt und gar nicht so die kommerzielle Geschichte von Anfang an immer da gleich reinbringt, ne, sondern wenn wir zeigen können, das funktioniert, dann kommt der kommerzielle Erfolg automatisch dann, aus meiner Sicht zumindest, dann stellt er sich dann automatisch ein.
Aber du würdest sagen, gerade die richtige Partnerauswahl ist dann das Kritische und da muss man sich auch genügend Zeit für nehmen dann entsprechend. Ja. Aber das heißt gar nicht so sehr die Technologieauswahl, sondern die Partnerauswahl ist dann eigentlich das Wichtigere dann.
Beides. Also unser Ziel, die Technologien sind da, aber viel entscheidender ist tatsächlich für mich die Partnerauswahl. Die Menschen, die da zusammenarbeiten, die müssen halt auch wirklich zusammenpassen und auch diesen Geist in sich tragen, auch die Offenheit mitbringen, eben auch cool innovativ zu arbeiten und auch zu akzeptieren, dass es eben auch immer mal Fehler, dass es Rückschläge gibt, dass man aber gemeinsam letztendlich immer dieses Ziel verfolgen kann. Und das war ja bei uns jetzt ja genauso. Das ging ja nicht alles glatt durch, sondern da gab es ja auch mal irgendwie, dann ist die Vakuumpumpe ausgefallen, dann hat irgendwie der Sensor mal gesponnen und dann das hat verschiedene, wie es halt so ist in einem Projekt, ne? Aber die Anwendung hat wieder für Gessmann und Techmann halt Mehrwerte gebracht, die Learnings letztendlich dann in ihre Technologie zu investieren wieder. Und wir haben halt aus der Erfahrung eben unser Wissen reingebracht und können eben auch die Grenzen abschätzen, was möglich ist. Ne? Also das hat, wie gesagt, für alle, die am Prozess beteiligt sind, einfach nur Mehrwerte gebracht.
Ja, ich glaube, das ist was man nicht unterschätzen darf. Jetzt mal in so einem Innovationsprojekt auf der einen Seite, ne, wenn es dann aber wirklich um den industriellen Rollout geht, nochmal im Speziellen. Das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung jetzt nochmal ein bisschen hin zum Ausblick. Ja, du hast beschrieben, wie die Automatica in der Tat eine Motivation war, jetzt das Projekt schnell auch umzusetzen. Aber das war ja nicht das eigentliche Ziel. Sondern ihr habt ja die konkrete Anwendung bei euch im Hinterkopf und sag mal, wie geht's da weiter? Was habt ihr da als nächste Schritte geplant?
Also aktuell läuft ein Projekt, was wir mit Kollegin Wolfsburg besprochen haben, dass wir eben den Prozess jetzt in dem Logistikbereich in Wolfsburg etablieren wollen. Das sind wir gerade in der Vorbereitung dabei, das zu besprechen. Das wird der nächste große Schritt sein. Wir werden aber auch weiterhin innerhalb von Volkswagen haben wir auch entsprechende Plattformen, letztendlich die Technologie mit dem Anwendungsfall auch nochmal einem breiteren Publikum zu präsentieren. Also auch innerhalb von Volkswagen gibt es ja dieses sogenannte Konzern-Rollout-Programm Produktion. Das ist genau so eine Plattform, wo man eben Technologie mit Potenzialen entsprechend präsentiert und mit anderen Standorten und Werken in Austausch und Marken kommt. Das ist nochmal so ein zweiter Schritt. Also wir stehen jetzt wirklich an dem Punkt, das in die serielle Anwendung jetzt zu überführen.
Ja, aber es ist ja gut, das ist beides zu machen. Ne? Einerseits konkret den einen Anwendungsfall jetzt in die Serie zu bringen und andererseits dann aber auch zu gucken, wo kann ich den noch nutzen im vielleicht anderen Werk, vielleicht auch in verwandten Use Cases. Also das ist wahrscheinlich ja auch was extrem naheliegendes, weil der Sequenzierprozess jetzt nicht nur für Scheiben findet ja vielfältig statt.
Genau, also zum Beispiel Bremsscheiben ist so ein Thema. Wir haben mit den Kollegen von Porsche mal gesprochen in Leipzig und da kam sofort die Idee, kann man ja auch mit Bremsscheiben zum Beispiel machen. Also es gibt genügend Bauteile, die da geeignet sind, aber wir gucken halt jetzt erstmal, dass wir wirklich im Sequenzierungsprozess sind, wo wir, sagen wir, sortenreines Material haben, was eben einfache Handlingstätigkeiten mit einer hohen Wiederholrate sind, dass wir da erstmal stabil sind. Und das Ziel war immer von mir am Anfang zu sagen, mit dem ersten Use Case muss ich die Technologie für uns schon rechnen. Also wenn es nur der Scheibensequenzierungsprozess bleibt, ist er trotzdem wirtschaftlich. Aber ich gehe davon aus, dass wir weitere Use Cases dazu bekommen und umso wirtschaftlicher wird die Lösung dann, umso mehr Anwendungsfälle eben damit noch umsetzbar sind. Also das ist so die Strategie, die wir da fahren wollen. Genau.
Wenn du jetzt über eine Skalierung nachdenkst oder wenn ihr darüber nachdenkt, dann ist für mich natürlich eine weitere Frage, die sich mir stellt, ob das dann auch technologisch quasi sich entsprechend weiterentwickelt. Ich sag mal so, mit der VDA 5050 habt ihr eine gute Grundlage, das ist ja direkt skalierbar. Aber auch das ganze Thema Programmierung, Inbetriebnahme, das sollte dann ja auch immer einfacher gehen. Gibt es da Pläne?
Na klar, also die haben auch im Projekt jetzt schon am Anfang schon mal überlegt, wie man das Thema Digitalisierung und digitaler Zwilling da halt mit reinbringen kann. Also gerade das Thema Industrial Metaverse spielt da natürlich eine große Rolle. Da, sagen wir, die Frage, was man da oder mit wem man da letztendlich zusammenarbeitet, die ist da für uns relativ schnell beantwortet. Wir haben ja lokal vor Ort mit Wandelbots ein tolles Startup, was genau in diese Richtung eben auch der Demokratisierung von Robotik geht, ja, wo auch dann die Verbindung natürlich zu Nvidia und Omniverse entsteht. Und da glaube ich, das haben wir auch mitgedacht, dass wir genau an der Stelle eben auch diese Digitalisierung mitgehen müssen, weil das für uns, für die Skalierbarkeit und auch für die Geschwindigkeit und Flexibilisierung, die wir brauchen, schon nochmal einen großen Vorteil bringt, auch schneller Projekte vorzubereiten und entsprechend auch vor Ort dann in Betrieb zu nehmen. Also so dieses klassische Plug-in-Play oder Plug-in-Produce-Prinzip auch wirklich dann damit nutzbar zu machen.
Wie würdest du dann so eine Vision beschreiben, wenn du sagst, okay, so würdest du dir das wünschen mit quasi digitalen Zwilling und Simulation im Hintergrund?
Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir jetzt letztendlich die technologische Komponente, die wir haben als digitalen Zwilling mit den Technologiebausteinen und mit den kinematischen, sagen wir, Modellen als quasi Komponente, so wie ich es im Baukasten heute physisch habe, als digitalen Baukasten nutzen kann. und kann dann im Prinzip mir verschiedene Werksumgebungen, Logistikbereiche letztendlich vorstellen, die ich dann letztendlich verwende als virtuelle Umgebung und in der ich dann letztendlich auch diese Integration dieser Technologie letztendlich, dieses Roboters, dieses AMRs mit den entsprechenden Betriebsmitteln dann auch umsetze und vorbereite.
Okay, und das heißt, ich simuliere das dann virtuell durch und spannend wird wahrscheinlich dann auch das Produkt oder das Teil, was entsprechend gehandelt wird, dann auch
exakt, ja,
dort mit reinzubringen, zu simulieren, sodass man dann quasi, ja, kann man sagen, dass man am Ende dann gar nicht mehr programmieren muss? Glaubst du, das ist realistisch?
Also man wird mit Sicherheit immer noch mal drauf gucken müssen, aber ich glaube schon, dass man dahin kommen wird, zumindest wenn man jetzt auf den Messen mal so sich die Konzepte mal anschaut, läuft ja sehr vieles genau dahin, dass man eben nicht mehr diese speziellen Programmierkenntnisse haben muss, sondern dass sich das eben aus der Simulation und so weiter eben dann auch die, sagen wir, die Programmierung quasi ableiten lässt. Und das ist ja genau das, was auch Wandelbots zum Beispiel verfolgt, dass man, was sagt Christian Pichnik immer, dass ich jeden quasi an der Bushaltestelle da wegfangen kann und der kann Roboter programmieren am Ende.
Dann brauche ich noch nicht mal mehr die Ausbildung, von der wir es vorher hatten. Ja, da bin ich mal gespannt, wie schnell wir soweit sind. Du bist ja auch bei der IDTA entsprechend im Management Board. Welche Rolle spielt da auch die Verwaltungsschale, wenn du dann an so digitale Zwillinge und Simulationsmodelle denkst?
Also für mich ist das schon ein wichtiger Standard, den wir dafür auch brauchen. Wir haben das jetzt auch eben, weil wir fahren so ein bisschen einen anderen Ansatz, als das jetzt vielleicht ein BMW oder ein Mercedes macht. Wir schauen halt, wie kann ich heute eine bestehende Fabrikumgebung, einen Fabrikscan quasi hernehmen und kann den quasi für mein Projekt als digitale Umgebung verfügbar machen. Und da haben wir auch viel gelernt, dass es eben nicht so einfach ist, aus einer Punktewolke heraus entsprechend dann auch damit halt zu arbeiten. Ich muss es segmentieren, ich muss die Objekte austauschen, ich brauche dann irgendwo die 3D-Modelle, ich muss die Eigenschaften beschreiben, ich brauche dann auch wirklich die konkrete Parametrierung oder Konfiguration, also wirklich den realen Prozess, so wie er heute abläuft. Und da haben wir noch eine ganze Menge Hausaufgaben zu erledigen, weil es eben nicht so einfach geht. Die Informationen sind zwar alle irgendwie da, aber sie sind eben doch dann, wenn ich sie brauche, nicht so einfach im Zugriff. Und da hilft halt aus meiner Sicht, zumindest bin ich überzeugt, dass die Verwaltungsschale oder die Asset Administration Shell schon dann also auch der Standard und auch der Technologieansatz, der da wirklich hilft, erstmal auf die Informationen zu kommen und die Informationen dann auch für genau diesen Digitalisierungsschritt verfügbar zu machen. Weil wenn wir heute...
Also die standardisierte Bereitstellung quasi des digitalen Zwillings.
Also ist ja alles da. Ne? Die 3D-Modelle sind da. Irgendwann hat jemand mal beschrieben, wie der Behälter, aus welchem Material besteht, welche Farbe der haben muss oder auch die Bauteile. Es ist ja irgendwo alles an Informationen vorhanden. Nur wie kriegen sie eben nicht zusammengezogen? Und das ist schon mal der erste Schritt, die Verknüpfung der Informationen über die Asset Administration Shell erstmal zu haben und aber auch in der Digitalisierung über zum Beispiel digitale Typenschilder letztendlich dann auch aus einem Scan heraus die Informationen, die ich brauche, nutzbar zu machen, mir das Objekt zu holen und eben auch in dem Scan quasi auszutauschen gegen das 3D-Modell mit den entsprechenden Eigenschaften, um es eben auch letztendlich immersiv nutzen zu können. Ne?
Ja, also die Vision kann ich teilen, ja.
Ja, solange wir länger brauchen in den Digitalisierungsschritten, als wenn ich das eben im klassischen Projektvorgehen umgesetzt bekomme, wird die Digitalisierung keiner machen. Das ist halt leider auch die Erkenntnis, die wir so ein bisschen weit haben. Und wir hatten, glaube ich, im Vorgespräch drüber gesprochen. Ich kenne das noch so aus meiner Zeit als Student, als die CAD-Systeme aufgekommen sind. Da haben die Konstrukteure trotzdem immer die Zeichnung, die alte aus der Schublade geholt, ein leeres Blatt Papier drüber gespannt und erstmal nachgemalt, bis sie erkannt haben, Mensch, ab einem gewissen Digitalisierungsstand damals, was die Zeichnerinnen ja immer gemacht haben, haben sie gemerkt, Mensch, jetzt geht's doch irgendwie schneller, ne? Und über die Hürde müssen wir, glaube ich, springen und dann ist auch wirklich Digitalisierung dann keine Belastung, sondern ein Enabler noch.
Ja, aber ich meine, das wird ja in dem Projekt schon deutlich, dass es einerseits durch eben digitale Tools schon extrem einfach ist, so einen Roboter zu programmieren. Gleichzeitig ist dann natürlich auch die Hürde hoch, dass die Automatisierung der Automatisierung muss dann noch so viel effizienter sein, ne? Um entsprechend das auch noch zu ermöglichen.
Aber es geht. Also das haben wir auch in begleitenden Projekten gemacht, um zum Beispiel die Sensorik eben schon mal im Vorfeld, sagen wir, zu konfigurieren und mal zu gucken, wie sieht denn quasi die Punktewolke aus und die Routen, wenn ich es halt real in Betrieb nehme, wenn ich es halt in einer virtuellen Umgebung in Betrieb nehme, das Ganze. Und da hat man festgestellt, dass das im Prinzip schon sehr deckungsgleich ist. Also man ist da sehr nah an der Realität dran.
Super. Ich habe noch eine letzte Frage, die sich für mich fast schon aufzwingt und immer wieder auch im Podcast andiskutiert wird. Das ganze Thema humanoide Robotik. Ich meine, das, was ihr jetzt hier ja macht, mit dem AMR, ich bin flexibel wie ein Mensch, ich greife wie ein Mensch, in Anführungszeichen. Da stellt sich für mich die Frage, brauche ich überhaupt noch humanoide Roboter, wenn das schon so gut geht in dieser Kombination?
Das ist eine gute Frage, Tobias. Also ich habe erstmal gesagt, bevor ich auf das Potenzial von humanoiden Robotern setze, möchte ich erstmal das Potenzial der Robotik, die wir heute, also der kollaborativen Robotik oder auch mobilen Robotik erstmal und Greiftechnologien, die wir haben, erstmal nutzen für mich. Also wenn wir das schon für uns wirklich nutzbar machen, da ist, glaube ich, schon eine ganze Menge an Potenzialen, was wir über den Weg der Technologien, die vorhanden sind, schon mal heben können. Ob die humanoide Robotik in der Form, wie wir uns das alle vorstellen, ne, das ist halt, man assoziiert das so, wenn man den sieht, das ist so eine Vermenschlichung letztendlich einer Technologie, die auch die Begehrlichkeit weckt. Da kann ja im Prinzip das, was ich auch kann. Aber es kann er halt nicht. Das ist erstmal nur ein Stück Metall mit Elektronik drin, der erstmal nichts kann. Den muss man das Laufen beibringen, den muss man das Greifen beibringen. Den muss man ja, wie es sagen wir auch, so erziehen letztendlich aufpäppeln, dass er dann tatsächlich in der Lage ist, erstmal das zu tun, was ich von ihm erwarte. Und da muss man auch fragen, ob das eben wirklich sinnvoll ist, ob es nicht immer nur Elemente vielleicht auch erstmal gibt, die helfen. Weil so einen Humanoiden erstmal stabil zum Stehen bekommen, ist ja auch erstmal eine Aufgabe für sich und ist ja auch wieder eine, ja, da gibt es einfache Lösungen. Da kann ich, also der mobile Untersatz ist viel stabiler, als wenn ich eben den Roboter zum Laufen bewegen muss oder wenn der irgendwas hinter sich herziehen soll. Das sind halt alles zusätzliche Funktionen, Schwachstellen, die da sind und Fehlerquellen, die halt entstehen können.
Ne? Ja, das ist ja am Ende genau die Frage. Ne? Also wie viel hilft es mir, dass der humanoide Roboter Beine hat? Oder ist es eigentlich eher ein Faktor, der das Ganze schwierig handelbar macht? Ja?
Klar, wenn ich jetzt mit so Multirobotikzellen arbeite, wo ich eben dann 5 Arme habe, ne, zum Beispiel, oder 6 Arme habe, dann habe ich natürlich Vorteile, weil ein Mensch hat eben einfach nur 2 Arme. Ne? Da kann man mit Sicherheit was machen. Ne? Ja, ich verfolge das mit auch mit Spannung, wie da so sich das in den nächsten Jahren entwickelt wird. Aber ich glaube, man muss da wirklich realistisch sein und schauen, es wird Bereiche geben, wo man auch in der Kollaboration zwischen Humanoiden und heute kollaborativen Robotern letztendlich auch Kollaboration haben wird. Ne? Also dahin wird es wahrscheinlich schon gehen.
Ja, sehr, sehr cool. Gefällt mir. Ich bin dankbar für den Einblick, den du uns heute gegeben hast. Man sieht, vieles ist schon da, man muss es nur richtig zusammenbringen. Aber dann auch in dem Vorgehen, da steckt auch einiges an Know-how. Ja, vielleicht nicht mehr so viel, wie man vielleicht denkt, aber ich wünsche euch viel Erfolg, das entsprechend zu skalieren und umzusetzen und auch die technologischen Ideen dann auch auf die Straße zu bringen.
Ich halte dich auf dem Stand und werde berichten, wie es weitergegangen ist auf jeden Fall. Danke, Tobi.
Sehr, sehr cool. Vielen Dank dir und Dirk.
Das war der Fabrik der Zukunft Podcast mit deinem Host Tobias Herwig. Hat es dir gefallen? Dann schreib mir eine Bewertung bei Apple Podcasts und empfehle mich in deinem Netzwerk weiter. Vielen Dank für deine Unterstützung.